Starset FFN, der FFN-Podcast.
Moin und herzlich willkommen, ich bin Ellen Hartmann. Heute spreche ich mit einem jungen Künstler, der dem FC Energie Cottbus eine Stadionhymne geschrieben hat und der momentan mit seinem eigenen Sinfonieorchester auf Tour ist. Schön, dass du da bist, Alexander Knappe.
Ich freue mich, moin, endlich mal wieder in Hannover zu sein hier.
Sehr gut, wie geht's dir?
Sehr, sehr gut, sehr entspannt.
Wir wollen ja auch ein bisschen über Musik sprechen.
Ja, sehr gern.
Sehr gut. Und dann würde ich einfach direkt mal ein paar Schritte zurückgehen zu deinen Anfängen. Also ich habe gehört, dass du ja mal fast Fußballprofi geworden wärst beim Hertha BSC.
Ja, unter anderem, genau.
Genau, und dann hattest du so eine kleine Knieverletzung.
Ja, so klein war die nicht, ne? Du, Kreuzbandriss ist wahrscheinlich mit die schwerste Verletzung, die ein Fußballer haben kann. Insofern, das war schon ein großes Ding. Und ich bin dann nicht zurückgekommen, aber dann ging woanders eine Tür auf und das war dann glücklicherweise die Musik.
Aber sag mal, wie hast du dich denn damals gefühlt? War das so, ja, was mache ich jetzt überhaupt, wenn ich krank werde? Ich habe keinen Plan B oder hattest du immer einen Plan B?
Ich habe einen Plan A, aber einen Plan B nicht. Dann wird wahrscheinlich irgendwann mal der Plan B zum Plan A. Insofern, ich bin jetzt keiner, der irgendwie so vorausplant. Ich lasse das Leben, in dem Fall habe ich es auf mich zukommen lassen. Da ging eine andere Tür auf und die habe ich genommen und die nehme ich so lange, wie ich nehmen kann.
Du hast dann auch an einer Castingshow teilgenommen, das war 2010, glaube ich. Castingshows sind ja mal so ein bisschen verrufen. Wie hast du dich oder warum hast du dich damals dafür entschieden?
Glücklicherweise bin ich dann ja ausgeschieden. Ein bisschen skandalös vielleicht, aber ich bin ausgeschieden und da hat der liebe Gott gesagt, ey, nee, mach das nicht. Und durch dieses Ausscheiden habe ich eigentlich meinen damaligen Produzenten kennengelernt und habe da erst angefangen, eigene Musik zu schreiben. Insofern war das auch ein Wink mit dem Zaunfall vom lieben Gott, der gesagt hat, ey, und so glaube ich auch daran, dass das so sein sollte damals. Heute betrachtet, würde ich es nicht nochmal machen. Castingshows sind eine Vollkatastrophe, weil man da als Künstler einfach nicht als Mensch, sondern als Figur betrachtet wird innerhalb so einer Produktion.
Vielleicht auch immer schlimmer durch Instagram und so, dass es da nochmal mehr gepusht wird.
Ja, damals war es natürlich schon so, dass da wo ich war, X-Factor, das war ja die erste Staffel. Das ist schon nochmal ein Unterschied, ob du in der 27. Staffel von XY bist oder in so einer neuen Produktion. Die wollten da was Großes aufbauen und was mit mehr Inhalten. Parallel zur DSDS wäre ich nie hingegangen. Niemals wäre ich dort hingegangen.
Wegen Dieter Bohlen oder was meinst du?
Ja, das ganze Konzept ist einfach, da geht's ja gar nicht um die Musik, sondern da geht's eher um die Storys drumherum. Ist auch in Ordnung, ist cool für die Leute, die da hingehen.
Das stimmt.
Damals X-Factor war ja Sarah Connor, Till Bronner, das waren auch eine andere Jury, die ganze Sendung hatte ein anderes Konzept. Aber egal, ich bin glücklicherweise ausgeschieden und habe dann meinen eigenen Weg gemacht und habe mittlerweile 3 Studioalben. Mein letztes Album ist auf Platz 6 eingestiegen. Ich bin auf Tour, insofern läuft alles gut.
Da kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch zu. Aber nochmal zurück zu deinem kleinen Skandal. Du hast es jetzt ja fast angesprochen. Was ist denn damals passiert bei X-Factor?
Ach ja, eigentlich ist es so, dass ich abgesagt habe bei der Produktion bei X-Factor, die über mehrere Monate läuft und wollte dann aussteigen und habe mir dann so eine Notfalllüge einfallen lassen, dass ich einen Kreuzbandriss habe. Dann habe ich die alten Krücken noch geschnappt und dann haben die mich irgendwie überredet, doch noch zu dieser einen Aufzeichnung zu kommen und dann habe ich gesagt, ey, irgendwie hatte ich da nicht die Eier in der Hose zu sagen, ey, sorry, ich habe euch angelogen, ich habe gar keinen Kreuzbandriss und bin dann aber trotzdem dahin und habe so getan, als wenn ich einen hätte und das ist dann halt aufgeflogen. Ja, jung und naiv, aber ja, und so bin ich dann rausgeflogen, aber ich habe dann zu mir selber gefunden und erzähle seitdem meine Geschichten.
Vielleicht auch ein Wink der Schicksals. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Aber du hast dich damals ja auch mit verschiedenen Nebenjobs über Wasser gehalten. Also das Witzigste, was ich gefunden habe, war tatsächlich im Gruselkabinett.
Ja, auch, genau.
Wie bewirbt man sich denn für sowas?
Eigentlich war immer meine Prämisse, dass ich gesagt habe, ey, ich brauche einen Job, wo ich wenig mache und viel verdiene. So, und die haben damals gut gezahlt, so. Ich glaube, es waren sogar 16 Euro die Stunde, weil das wollte natürlich keiner machen. Und man unterschätzt das auch, ne? Also du bist dann den ganzen Tag im Dunkeln. Und ja, am Ende war das eine coole Erfahrung, aber da muss man schon viel gemacht sein, so. Ich habe dann, glaube ich, nach 4 Wochen gesagt, danke, ciao. Hab mir dann einen neuen Job gesucht.
Wie lange sitzt man denn in der Maske dann?
Du bist ja im Dunkeln, du bist ja Erschrecker, du kriegst ja so Masken und dann so, du musst dich jetzt nicht verkleiden oder schminken. So.
Ach so, ich dachte, das ist wie im Theater vielleicht.
Nee, es ist ein Gruselkabinett, so, da gehen die Leute wie so durch eine Achterbahn dann so durch und dann musst du die erschrecken. So.
Ja, okay. Wobei, bist du da vorher ein bisschen nervös gewesen? Ich stelle mir das so ein bisschen vor, oder wird das zum Beispiel vielleicht vergleichen mit, wenn du auf der Bühne stehst?
Ja.
Und du stehst
da erschrecke ich die Leute auch mit meiner Stimme.
Eben, siehst du? Und dann stehst du da vor 3000 Leuten, vielleicht auch vor 6000 Leuten. Ja. Hast du da irgendwie so ein Geheimrezept gegen Lampenfieber oder hast du überhaupt Lampenfieber?
Also jeder gute Künstler, da würde ich mich jetzt mal mit reinnehmen, hat immer Lampenfieber, weil das ist einfach auch ganz wichtig. Denn du willst ja abliefern, die Leute zahlen Geld für ein Ticket und wollen irgendwie eine Show liefern. Und also ein gewisses Maß an Nervosität ist immer ganz, ganz wichtig. Ein bisschen Spannung. Und wenn du nichts hast, ist es eigentlich nicht gut. Wenn du zu viel hast, ist es wie im Leben immer. Ein Mittelmaß ist immer ganz gut.
Ich habe auch gelesen, dass du gar nichts isst vor einem Konzert. Ist das dann schlägt dir das auf den Magen?
Ja, ich esse schon natürlich was, ne, so ein paar Stunden vorher. So, aber vor der Show, sag ich mal so, mit einer Haxe im Magen sinkt sie es dann nicht so entspannt. Aber da gibt's auch keine Regeln. Wenn ich Hunger habe, esse ich. Das ist so wie vom Sport. Ich habe noch nie einen Fußballer erlebt, der in 90 Minuten auf Toilette musste. Innerhalb so einer Show und so eines Konzertes ist man ja so voll mit Adrenalin, dass der Körper das ja auch verdrängt und auch das Hungergefühl und so. Ich trinke auch mal ab und zu mal ein Bierchen vor der Show. Das habe ich lange nicht gemacht, aber mittlerweile lockert das dann auch mal so auf. Und wobei ich aufpassen muss, ich vergesse dann nämlich Texte.
Das ist Hast du denn ein bisschen Angst gehabt, dass zu viel Alkohol dann...
Ja, ich habe da mal bei einer Show, haben wir dann irgendwie eingeführt, dass wir irgendwie so einen Wodka-Cola mal getrunken haben, so mit der Band, aber dann werde ich hipplig und vergesse dann Texte und das ist nicht gut.
Ja, das sollte man dann vielleicht doch lieber lassen. Aber hast du Rituale, die du vorm Konzert oder vorm Auftritt so durchgehst, vielleicht mit deiner Band?
Naja, also auf so einer Tour hast du dann ja irgendwann eine Routine, du hast deinen Ablauf. Ich höre dann auch ein paar Songs, gehe so in mich. Ich zum Beispiel gehe an jedem Konzerttag auch zum Training noch. Ich kenne also jedes Laufband dieser Welt und jedes Fitnessstudio in jeder Stadt. Das ist so meine Tradition vor Konzerten. Die Jungs zum Beispiel, ich habe meinen Pianist zum Beispiel, macht immer Yoga vor der Show. Da hat jeder so ein eigenes Rezept.
Aber Yoga vor der Show, könntest du dir das auch vorstellen oder ist Yoga so gar nichts und lieber Laufband?
Katastrophe, auf gar keinen Fall. Das muss aber jeder für sich so finden. Ne? Für mich ist es nichts.
Wenn du sagst, ich trinke jetzt auch wieder Bier, vielleicht ist Yoga irgendwann was für dich.
Ja, vielleicht löst Yoga dann das Bier ab.
Alles ist möglich, das kann natürlich sein. Mich würde natürlich auch interessieren, du warst mit AHA auf Tour, MTV Unplugged.
Ja.
Wie sind Morten und Co. denn so drauf? Haben die Rituale oder irgendwas, was sie abziehen müssen?
Na, die haben auf jeden Fall das Ritual, dass sie sich nicht mehr mögen und dass sie nicht mehr gemeinsam Soundcheck machen und dass sie sich nur noch zur Show sehen und dann mit ihren drei Limousinen wieder nach Hause gefahren werden.
Traurig, oder?
Ja, einzeln bin ich mit ihnen sehr, sehr cool klargekommen. Wir haben auch miteinander Tischtennis gespielt, wir haben beim Soundcheck rumgeschnackt und wir haben auch zusammen Musik gemacht. Aber man kriegt die halt nicht mehr zusammen zu dritt. So. Aber man muss da auch fair bleiben, denn die sind, guck mal, als ich geboren wurde, 1985 kam Take On Me raus. So lange sind die schon am Start. Das ist eine unfassbar lange Zeit. Das halten wenige Bands so lange durch. Und unter dem Aspekt finde ich das dann vielleicht okay, wenn man sagt, wir können nicht runter von der Bühne, irgendwie brauchen wir das noch. Und dann schlägt man halt zwei Fliegen mit einer Klappe. Man verdient Geld. Und die haben halt echt richtig viele Hits. So, ne? Und auch Songs, die man, wenn man die so hört, ach krass, ist auch von denen.
Auf jeden Fall.
Und der Erfolg gibt ihnen recht. Und die Hallen waren voll. Und wer bei einer Show bei AHA war, der singt immer noch auf einem Level, wo man den Hut ziehen muss. Weil das, was er da macht, gesanglich, das ist nicht ohne.
Du, ich sag's dir, Peter Maffay war bei uns 70 Jahre, der rockt auch noch. Also da muss man sich auch erstmal noch trauen, auf die Bühne sich zu stellen.
Genau, das ist dann halt irgendwann dieses Phänomen, dass du nicht mehr runterkommst. Ne? Der ist ja 70 geworden.
Das ist krass. Wünschst du dir das auch für später, mit 70 noch auf der Bühne stehen?
Glaube ich nicht, aber man sollte niemals nie sagen. Vielleicht sind wir dann irgendwie, jetzt bin ich 34, also boah, das sind noch 36 Jahre, das ist noch lange.
So lange kann man manchmal auch gar nicht in die Zukunft denken, oder?
Na, zum Glück nicht.
Ja.
Ich will ja nicht wissen, was morgen ist.
Sag mal, du warst mit dem Philharmonischen Sinfonieorchester von Cottbus auf Tour.
Genau.
Jetzt bist du mit deinem eigenen Sinfonieorchester auf Tour. Wie kommt man auf die Idee, sich ein eigenes Sinfonieorchester zusammenzustellen?
Eigentlich aus einem sehr tragischen Grund, denn der Dirigent Evan Chris vom Staatstheater Cottbus wurde leider letztes Jahr, sag ich mal, geköpft. Ne? Also der wurde quasi rausgeschmissen und das war eigentlich so mein Kontaktmann, mit dem habe ich mich sehr gut verstanden, wir sind so wie Brüder gewesen und ja, und dann hat man gemerkt im Theater in Cottbus, die müssen sich erstmal neu finden, neu positionieren, braucht einen neuen Generalmusikdirektor, einen neuen Dirigenten und die hatten nicht den Kopf frei für so eine Tour, die ich gerade geplant habe und ich musste schnell entscheiden. Also habe ich dann irgendwann gesagt, gründe ich einfach ein eigenes Orchester, habe dann irgendwie wochenlang mit meinem Produzenten Musiker abgeklappert und habe dann 35 Mann gefunden in den jeweiligen musikalischen Bereichen und nenne das Ding Sinfonieorchester Europa, weil die nämlich komplett aus Europa kommen. So Frankreich, Österreich, Schweiz, Rumänien, Polen, Deutschland.
Wahnsinnig und interessant.
Wie genau, und wir gehen jetzt bald 2 Wochen auf Klassenfahrt.
Schön. Also wer kommt am weitesten weg? Wenn du sagst Frankreich, ist ja schon eine Ecke.
Ich glaube Bukarest und einer kommt aus Paris. Das ist alles so irgendwie 800 Kilometer, 1000 Kilometer so von Hannover so entfernt.
Hast du eine Affinität zu klassischer Musik oder warum Sinfonieorchester? Also du musst dich ja dafür entschieden haben, das ein bisschen klassischer aufzuziehen.
Trifft ja quasi meine Popmusik, trifft ja quasi auf klassische Elemente, die wir aber auch selber geschrieben haben. Also ich und meine beiden Produzenten. Und irgendwie mag klassische Musik. Es ist nicht so, dass ich das zu Hause sitze und permanent da irgendwie klassische Musik höre, aber ich finde, dass diese Kombination aus beiden, das hat mich immer irgendwie interessiert. Und dann haben wir 2013, haben wir das mal auf die Beine gestellt, haben das probiert. Dann war das Staatstheater in Cottbus ausverkauft. Und dann haben wir gesagt, ey, nach diesem Erfolg muss man auch mal auf Tour gehen. Und so hat sich das dann entwickelt und die Leute mögen das. Und jetzt haben wir gesagt, gehen wir mal richtig auf Tour.
Du hast auch auf deiner Tour ein paar Special Guests dabei. Also um Jeanette Biedermann zu nennen oder den Frontmann von Marc Marquez, Sascha.
Ja.
Dann hast du natürlich auch unsere Lokalmatadoren Fury in the Slaughterhouse dabei.
Ja, die sind in Hamburg dabei, genau.
Richtig cool. Ja, wie kam es denn dazu? Ist das so eine kleine Revanche, weil du mal bei denen Line-Up warst? Oder?
Na, wir kennen uns, wir schätzen uns. Die Jungs machen ja mit den Wingfeldern auch deutsche Musik. Insofern kennen die meine Musik und mögen meine Musik sehr. Und bei der letzten Orchestertour beim Open Air meiner Heimat habe ich die auch eingeladen, da waren die da. Das ist ja auch die Idee und das Konzept dieser Orchestertour, dass wir Special Guests mit dazu holen. Maschine von den Pudis, ich weiß nicht, ob du den kennst. Kennst du, oder? Alt wie ein Baum, kennst du den Song?
Ja, auf jeden Fall. Alt
oder Eisbären.
Ja.
Hey, wir wollen die Eisbären.
Ja, klar, kenn ich auch.
Also er ist im Osten eine Legende, ne?
So, dann hast du sie auch im Osten dabei.
Die Happy, kennst du Die Happy? Halt dich an mir fest.
Oh,
also die Martha von Die Happy ist da in Köln zum Beispiel. Joel Brandenstein ist dann so ein YouTube-Star, mit dem ich auch einen Song zusammen habe. Mhm. Der ist auch dabei in Bremen und in Frankfurt. Also,
gibt es denn auch jemanden, mit dem du ganz gerne nochmal zusammenarbeiten würdest?
Oh, da gibt's viele, bestimmt, klar. Also da gibt's eine riesenlange Liste. Da würde ich jetzt gar keine hervorheben wollen.
Ja. Würdest du gar nicht machen wollen?
Nee, das ist dann immer so anbiedernd.
Wir können natürlich auch einen Aufruf starten.
Ich mache mir mal Gedanken, wenn ich nächstes Mal nochmal wiederkomme, dann habe ich eine Liste dabei, okay?
Sehr gut, dann machen wir das einfach so. Du hast es vorhin schon mal gesagt, dein Sinfonieorchester kam aus Cottbus, du kommst aus Cottbus.
Genau.
So, und du hast da ja auch für den Fußballverein einen besonderen Song geschrieben, der immer im Stadion gespielt wird.
Quasi die Hymne, genau. Ja.
Genau.
Ja,
ja. Hast du denn da immer ein bisschen Pipi in den Augen, wenn du im Stadion sitzt?
Naja, beim ersten Mal war es eher so, oh Gott, wie nehmen die Leute das auf? Dann hat man aber gemerkt, oh, da passiert irgendwas. Das ist ja keine klassische Stadionhymne, vorwärts noch ein Tor, so wie man das halt kennt, sondern eher so ein sehr emotionaler Song, der die Leute berührt. Und genau das wollte ich mit diesem Song und seitdem hat er sich so entwickelt. Und ich habe ja auch dieses Jahr das allererste Mal für meinen Club Energie Cottbus, dem es ja nicht so gut geht, ein eigenes Open Air organisiert. Das Liebe kennt keine Liga Open Air. Diese Zeile kommt in dem Song auch vor. Und irgendwie hängt dieser Verein mir am Herzen und es ist irgendwie auch so eine Hassliebe. Es gibt Tage, wo ich mir denke, Mann, ey, warum machst du das? Und das ist doch nur Fußball, aber irgendwie ist es ja Teil von mir selber auch und es wird auch immer ein Teil bleiben und es macht mich schon stolz, wenn ich im Stadion bin. Und jetzt wie gegen Bayern zum Beispiel, wenn dann dein Song läuft und dann gehen da 20.000 Schals nach oben, das ist dann schon so das Dankeschön. Das kann man für kein Geld der Welt, kann man das irgendwie aufwerten. So.
Schon ein berührender Moment dann auf jeden Fall.
Ja, voll.
Ich finde es auch ganz schön. Also deine Texte sind ja sowieso sehr persönlich und auch eher autobiografisch, oder?
Also ich kann zu jedem Song eine Geschichte erzählen. Manchmal, es gibt auch natürlich ein, zwei, drei Songs, die fiktiv sind, wo man sagt, ey, ich finde deine Story cool. Irgendwie habe ich mir die Story genommen und habe sie zu meiner eigenen gemacht. Jetzt auch bei den neuen Songs, die ich schreibe, versuche ich auch immer irgendwie neue Geschichten zu kreieren, die aus meinem Leben kommen, was natürlich nicht so einfach ist, wenn man schon über alles gesungen hat. Heimat, Liebe und nochmal Heimat. Und
Trennung.
Trennung und Papa. Und da kommt man dann irgendwann an so einen Punkt, das kennt jeder Künstler. Was will ich jetzt den Leuten da draußen eigentlich erzählen?
Ja, das stimmt. Aber du hast es auch gerade gesagt, du hast einen Song mit deinem Papa zusammengeschrieben.
Mhm.
Du.
Ja.
Warum hast du dich dafür entschieden?
Eigentlich ja ein sehr, sehr unfassbar persönlicher Song, der meine Mom fand den erst nicht so cool, weil er ja eigentlich, den hat sie nicht verstanden. Den hat sie erst, als ich ihr das erklärt habe, hat sie den erst verstanden. Eigentlich ist das ja für sie ein Song zum Danke sagen. Das kommt im ersten Moment nicht so raus. Der Song wirkt wie so eine Abrechnung, aber ist er gar nicht, sondern eher im Gegenteil. Und es ist ein sehr persönlicher Song. Ja, also ich merke das auch live, wenn ich einen Song singe. Es ist auch mal ein sehr besonderer Moment, weil irgendwie viele Leute sich in diese Geschichte hineinversetzen können. Ich bin ja auch ein Trennungskind, meine Eltern haben sich mit 6 getrennt. Und diese Geschichte kennen viele Menschen. Deswegen berührt dieser Song sie. Und darum geht es ja in der Musik. Das ist das Beste, was passieren kann. Du schreibst einen Song und dann gibt es Menschen, die für sich diesen Song entdecken. Sobald der Song draußen ist, gehört er gar nicht mehr mir im besten Falle, sondern allen irgendwie.
Und dann wird es so zu so einem Ding, wo jeder seine eigenen Sachen reininterpretieren kann,
genau.
Zum Beispiel.
Ja, ja. Genau, darum geht's. Das ist jetzt nicht mein Ziel, wenn ich das schreibe, sondern eigentlich schreibe ich Musik und dann haue ich es raus, weil ich das Gefühl habe, es ist ein guter Song. Und was damit passiert, kann ich dann am Ende auch nicht beeinflussen.
Ich finde schön, dass du einen Song mit deinem Papa geschrieben hast. Du bist auch generell, glaube ich, eher ein Familienmensch, oder? Dein Bruder spielt im Lauter-Leben-Video mit.
In meinen Liedern bin ich auf jeden Fall ein Familienmensch. Mhm. Jetzt sage ich mal, normalerweise eigentlich eher nicht so. Eigentlich sehen wir uns selten oder zu Weihnachten halt oder so. Aber man singt ja meistens immer über das, was man nicht hat. Das ist auch immer das Interessante, wenn die Leute die Lieder dann hören, denken die immer, der Knabe, ey, der ist ein krass emotionaler Typ. So. Und wenn die mich dann kennenlernen, dann ist das halt, da sind so zwei Welten. Und also die, die mich kennenlernen werden, wissen, was ich meine.
Du nimmst auch ein paar Ratschläge an, zum Beispiel von deinem Opa, dass du auf jeden Fall immer das schreiben sollst, was du fühlst.
Ja.
Das machst du ja auch.
Schreibe niemals einen Song ohne Grund, das hat er gesagt, ne? ganz oft, genau. Ja, aber so ist es ja vielleicht auch. Ich persönlich habe jetzt vielleicht noch nicht einen riesen Hit so am Start, aber ich kann zumindest behaupten, dass meine Songs echt sind so. Also die Songs leben länger, weil sie halt real sind, das merken die Leute. Aber natürlich, klar, du brauchst dann irgendwann mal so einen fucking Radio-Hit, damit der Plan aufgeht, sag ich mal.
Du, vielleicht klappt das ja mit deiner neuen Single Paradies.
Vielleicht klappt das dann, wenn ich mit der damit, das ist ja quasi ein Song, den wir jetzt so rausgehauen haben.
Genau.
Der ist übrigens in der Sauna entstanden.
Ach wirklich? Ja, ich wollte dich gerade fragen, ob du ein bisschen was erzählen magst.
Ja, die Idee ist mir genau in der Sauna gekommen, dann die Zeile ist ja, wenn es nicht dein Tag ist, mach das, was du liebst. Paradies, Paradies, Paradies. Und das ist ja auch in dieser Zeit, in der wir so leben, wo man jeden Tag immer irgendwie versucht, irgendwie was zu kreieren, wenig Pausen hat, dann hat man das Handy, was einen ständig ablenkt. Also man hat wenig Langeweile und wenig diese Momente, wo man auch mal runterkommt, so den Flugmodus anmacht. Und das passiert bei mir aber dann in der Sauna und da sammeln sich dann viele Gedanken und das ist für mich ein guter Ort. Und vor allen Dingen sind auch Menschen ohne Handy und so. Und da ist diese Idee zu diesem Song entstanden und ich finde, dass er sehr charmant geworden ist und auch jetzt gar kein klassischer Alexander Knappe Song, sondern eher so ein bisschen lockerer. Und das wollten wir auch. Wir wollten mal, ach krass, das kann der Knappe also auch.
Und was ist für dich, ja, was ist das Paradies für dich?
Ja, für mich ist das Paradies, klar, diese Momente, wenn man so glücklich ist, ne, die immer nur so ganz kurz da sind, dann wieder gleich wieder wegfliegen, wenn man irgendwie was erreicht hat, wenn man einen guten Song geschrieben hat. Also das Gefühl, wenn man glaubt, man hat einen guten Song geschrieben, das ist schon ein schönes Gefühl. Dann, ich glaube, man kann das gar nicht an einem Moment festmachen, sondern das sind so Momente, die immer mal wieder kommen und mal wieder gehen, wenn man verliebt ist. Das ist man ja auch nicht permanent, sondern man ist es am Anfang und dann gibt es Phasen, wo es mal nicht so gut läuft und dann gibt es wieder gute Phasen. Insofern, und das sind die Momente, wo man dann vielleicht im Paradies ist.
Ja. Du hast deine Crowd ja auch über Instagram gebeten, ein paar Video, also Mitschnitte zu dir zu schicken für dein Musikvideo.
Ja.
Wie berührend oder wie emotional war es denn für dich, von deinen Fans zu sehen, ah, das sind deren Paradiesmomente und vor allem, wie viele Videos hast du überhaupt bekommen?
Ja, wir haben das schon mal gemacht vor ein paar Jahren bei Sag das über so einer Ballade, wo wir Leute aufgerufen haben, ey, habt ihr Bock in unserem Musikvideo zu spielen? Das wollten wir diesmal nochmal machen. Und eigentlich hatten wir da generell von Kollegen auch gehört, ey, mach das nicht, da kommt nicht so viel Gutes, ne, wenn die Leute ihre Sachen so rüberschicken. Und ich war echt positiv überrascht. Wir haben über 400 Videos bekommen. Sollten ja Videos sein. Nur 20 Sekunden, Querformat. Also es sind schon so ein paar Kriterien, wo man die Leute manchmal überfordern kann. Und es kam echt viel guter Stuff. Warum? Und wenn da draußen die Hörer sich das Video mal angucken, werden sie sehen, dass das sehr charmant geworden ist. Eigentlich sollte es genauso werden. Es sind richtig gute Bilder geworden. Klar, wenn man an Paradies denkt, denken die meisten Leute an Urlaub. Das ist so auch der Tenor in dem Video. Man sieht so viele Urlaubsbilder, wie die, das kleine Mädchen, was in New York mit dem Helikopter fliegt.
Die Frau, die in die Wellen läuft.
Ja, genau.
Also, super
das mit dem
schön.
Kind, genau. Also insofern, und darum geht es so ein bisschen. Und wenn das nicht den Tag ist, macht, dass du es so liebst, dann ist man ja so, da geht es ja so um diese Urlaubsphasen so ein bisschen.
Ich glaube, Herbert Grönemeyer hat das ja auch mit Sekundenglück gemacht.
Genau. Ja. Wobei der schon ein bisschen emotionaler ist.
Mhm. Ja,
also ein bisschen
stimmt.
Nicht tragischer, aber genau, emotionaler. Eher eine Ballade.
Aber wie sieht's denn aus? Was steht dieses Jahr noch bei dir an? Du hast gesagt, du bist auf Tour. Kommt dann auch bald ein neues Album?
Ja, wir haben ja letztes Jahr erstes Album rausgebracht. Wir waren jetzt auf Tour. Die ist zu Ende, habe parallel jetzt viel geschrieben, habe jetzt diese Open Air geplant und parallel haben wir jetzt die Orchestertour, die jetzt auch nochmal in den nächsten 3 Wochen in der Vorbereitung sehr aufwendig wird. Jetzt hauen wir diesen Song nochmal raus, Paradies. Also der Knapp ist immer so ein bisschen in Bewegung und wir planen auch für nächstes Jahr zum allerersten Mal so eine ganz kleine Akustiktour, wo nur ich und Piano, die so leise wie nie Tour soll die heißen. Und genau, ich liebe die Bühne und die Bühne ist das, wo ich meinen Applaus kriege, den ich sonst tagsüber nicht so kriege, den ich aber brauche, um zu überleben. Deswegen machen wir das. Wenn ich das Gefühl habe, dass genug gute Songs am Start sind, dann haue ich ein neues Album raus und der Druck ist eh schon da, dass man immer irgendwie was raushauen muss. Früher hat man ja viel längere Zeit gehabt. Heutzutage kommt jeden Freitag irgendwas raus, New Music Friday und das Business hat sich verändert, man muss sich so ein bisschen mit anpassen, deswegen hauen wir, also jetzt ein Song wie Paradies, den hätten wir früher nicht rausgehauen, sondern den hätten wir dann mit dem Album gebracht. Jetzt haben wir uns entschieden, ey, den hauen wir jetzt raus, um so ein bisschen den Spotify-Algorithmus so ein bisschen oben zu halten und für YouTube was am Start zu haben.
Hast du denn einen Wunsch noch für 2019 oder für 2020 schon?
Ja, also für 2019 hoffe ich, dass ich heil durch die Orchestertour komme, dass alle danach sagen, ey, das war ein guter Tag, ein guter Abend. Ansonsten wünsche ich mir selber, dass ich nochmal ein oder zweimal den Moment vom lieben Gott geschenkt bekomme, dass ich eine gute Songidee habe, wo man sagt, ach krass, Mann, ey, den Song hätte ich auch gern geschrieben. Ich hoffe, dass der nochmal kommt. Wenn nicht, dann geht die Welt auch nicht unter. Eigentlich wollen wir nächstes Jahr eine Platte rausbringen. Mal schauen.
Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen für ganz, ganz viele Songideen.
Vielen Dank,
für
danke.
Den nächsten Radio-Hit auf jeden Fall. Und ja, ich sag danke, dass du da warst.
Dankeschön, dass ich bei Radio FFN sein durfte mal wieder.
Stars at FFN, der FFN-Podcast.